Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur.
Aus urheberrechtlichen Gründen können wir leider im Podcast-Angebot die Musiktitel des nachfolgenden Gesprächs nicht voll ausspielen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Musikstücke ausblenden. In der Sendefassung von HR2 Kultur, Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr und ab 23.05 Uhr als Wiederholung am gleichen Tag, sind natürlich alle Musiktitel in voller Länge zu hören.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Heute ist Walter Sittler zu Gast. Ich heiße Karin Röder. Walter Sittler, bekannt durch die ZDF-Reihe Girlfriends und durch Nicola, das ist eine Sitcomedy, die bei RTL gelaufen ist. Sie spielten den Arzt Dr. Schmidt, einer, der nichts anbrennen lässt. Krimi-Preisträger, zweimal deutscher Fernsehpreis, unter anderem auch für diese Serie, auch als Darsteller. Da haben Sie mit Marile Milovic gespielt. Sie waren der Kommissar und das Meer.
Bin ich noch.
Sind Sie noch. Und auf dem Traumschiff, immer wieder auf der Theaterbühne und beliebter Gast in diversen Fernsehdiskussionsrunden. Und das kommt nicht von ungefähr, denn Sie nehmen kein Blatt vor den Mund. War das schon immer so, Herr Sittler?
Nicht in der Form, das gebe ich zu. Also mit zunehmendem Alter und zunehmender Verwirrung in der Politik fallen die Blätter weg. Weil es ist jetzt Zeit, dass wir als Bürger, die wir ja sind, die Verantwortung wahrnehmen, die wir haben, eigentlich schon immer hatten, um auch unseren Vertretern zu sagen, was wir wollen und was wir brauchen. Vor allen Dingen, wenn man sieht, dass sie hauptsächlich um ihren Machterhalt bangen, anstatt auf die Wünsche und Bedürfnisse der Bevölkerung einzugehen.
Sie waren auch auf Vorschlag der SPD Baden-Württemberg in der 13. und 14. Bundesversammlung.
Ja, genau, von einem Jahr zweimal. Ja,
ja, ja. Das war halt eben so, dass der eine Bundespräsident nicht so lange blieb und dann mussten Sie noch mal ran. Und wir nennen Sie Vorkämpfer, denn Sie sind auch vielen Leuten bekannt geworden durch Ihren Einsatz bei Stuttgart 21. Sie leben dort in Stuttgart seit 1988.
Ja.
Und dann haben Sie sich gegen dieses Projekt gestemmt. Sie haben sich in die Reihe der sogenannten Wutbürger eingereiht und haben diesen Schwabenstreich initiiert. Finden Sie nicht, diese Proteste kamen ein bisschen spät?
Es kommt nicht zu spät, weil dieses Projekt hat eine sehr bewegte Geschichte. Es ist mehrfach abgesagt worden, auch von der Bahn. Und dann bin ich natürlich als Bürger, der auch arbeiten muss, wie die anderen auch, sagt, dann brauche ich mich nicht drum kümmern. Dann kam es wieder, dann keiner wusste, ob es stattfindet. Es gab keine Machbarkeitsstudien, es gab keine Fakten drüber. Es gab nur diese Vision von diesem wahnsinnigen Bahnhof, der der Beste der Welt werden sollte. Man dachte, ja, keine Ahnung. Und als die Fakten dann kamen und die so absurd waren, dann ging der Protest natürlich erst richtig los. Wann denn sonst? Und die Landesregierung sagt, es ist ein Kommunikationsproblem gewesen. Das Kommunikationsproblem war, dass sie die Bürger über gar nichts informiert haben, außer über Animationen, die der Wahrheit auch nicht annähernd nahe kommen. Und deswegen ging das los. Und dass der Schwabenstreich funktioniert hat, den meine Frau und ich erfunden haben, das liegt daran, dass im richtigen Zeitpunkt wir etwas gefunden haben, was die Menschen übernommen haben, weil ihnen nicht zugehört wird.
Schwabenstreich, was ist das eigentlich? In Hessen weiß man das vielleicht
also
gar nicht genau.
Also es ging uns darum, dass die Bürger eine Möglichkeit haben, sich zu äußern, ohne dass sie auf Demonstrationen gehen müssen. In dieser verzweifelten Situation, wo ihnen nicht zugehört wird. Egal, wie sinnvoll sie reden oder wie laut, gar nicht. Und da habe ich gesagt, wir müssen die Ohrgänge der Regierenden putzen. Also einmal am Tag, 19 Uhr, manche machen es nur einmal in der Woche, macht man eine Minute Lärm mit was immer man hat. Mit Musikinstrumenten, mit Trillerpfeifen, mit Kochtöpfen, mit Stimme, Singen, egal. Und das haben wir letzten Juli angefangen und das hat eingeschlagen, weil es ein dringendes Bedürfnis ist, dass gesprochen wird mit uns. Ich habe mir dann einen Namen gesucht dafür, damit das griffig wird. Und der Schwabenstreich ist etwas, wo einer mit einer gewissen Intelligenz eine Situation meistert, in der er eigentlich keine Chance hat und als Sieger vom Platz geht. Das ist die Definition.
Das ist die Hoffnung, die alle haben, die Stuttgart 21 nicht befürworten. Und dieser Schwabenstreich, habe ich gelesen, das gibt es ja inzwischen auch in Berlin, in Paris, in New York.
Also in New York gab es ihn zweimal. Das hat es gegeben, das stimmt. Aber durchgehend gibt es ihn in Baden-Württemberg, in Bremen, in Hamburg und in Berlin. Nicht jeden Tag, aber einmal in der Woche. Und es ist ein Synonym dafür geworden, dass die Bürger, die Wutbürger, das hat die Zeitung erfunden, nicht wir, sind zornige Bürger, das stimmt. Aber sie haben ihren Verstand noch am richtigen Platz.
Und Sie unterscheiden zwischen Wut und Zorn?
Oh ja, auf jeden Fall, unbedingt. Wut, da wird man blind und schlägt um sich. Und das tun wir genau nicht. Um sich geschlagen hat die Landesregierung Baden-Württemberg. Abwechselnd waren wir unmündige Bürger. In der Schlichtung waren wir plötzlich demokratiefördernd. Dann waren wir arbeitslose Berufsdemonstranten, Gesindel, was sie wollen. Also das meine ich mit um sich schlagen. Und das tun wir nicht. Das brauchen wir auch gar nicht, weil wir haben die Argumente und wir wissen auch, warum wir das wollen. Und wir wissen auch, was wir in Zukunft wollen. Wir wollen nicht zurück in die Steinzeit. Ganz im Gegenteil. Wir wollen in eine Zukunft, wo die Bürger mitreden können, mitgestalten können. Und es geht um Mitmachen und Mitbestimmen. Das hat Kurt Beck übrigens sehr schön in dem Buch gesagt. Mitmachen bedeutet, sich informieren und reden, aber auch zuhören. Und mitbestimmen bedeutet, wenn Entscheidungen getroffen werden, die unser Leben betreffen, dann dürfen wir auch an diesen Entscheidungen teilnehmen und nicht nur als Zuschauer.
Und das genau tut Walter Sittler, Schauspieler und Vorkämpfer, wie wir sie hier in Doppelkopf genannt haben bei HR2 Kultur. Und wenn Sie eben gerade die Zukunft ansprechen, wie geht es weiter mit diesem Projekt? Es kam ja der Schlichter, Herr Geißler, viel verändert hat das ja eigentlich nicht. Haben Sie noch Hoffnung, dass man das Projekt, weil Sie ja Gegner dieses Projektes sind, noch verhindern kann?
Man muss dazu sagen, ich möchte dieses Projekt helfen zu verhindern und das bessere Projekt durchsetzen. Es ist nicht so, dass wir da eine Gegenpartei sind. Nein, wir haben ein sehr gutes Projekt und das hat die Schlichtung gezeigt, dass es eine sehr gute Alternative ist. Billiger, mit weniger Risiken behaftet, das mussten alle zugeben, das weiß die Öffentlichkeit auch. Und der Grund, warum Stuttgart 21 weitergebaut werden soll, nach Ansicht des Schlichterspruchs, der übrigens mit der Schlichtung selber überhaupt nichts mehr zu tun hat, das stellt die gesamte Schlichtung auf den Kopf, war, dass es schon eine Baugenehmigung gibt. Da kann ich nur sagen, wenn das Land Schaden nimmt, aufgrund einer Baugenehmigung, das tut das Land, sowohl finanziell als auch von der Bausubstanz, als auch von der Qualität des Lebens in Stuttgart, dann kann es doch nicht wahr sein, dass eine Baugenehmigung wichtiger ist. Die kann man auch zurücknehmen. Man kann alle Verträge kündigen. Das kann mir doch keiner erzählen, dass es, wie sagen Sie immer, alternativlos. Es gibt ja nicht mal, es gibt ja nicht mal eine Baugenehmigung für den 25 Meter tiefen Bahnhof am Flughafen. Und die bauen trotzdem. Wissen Sie? Und da sage ich als normaler Bürger, ich darf ja nicht mal einen Hühnerstall bauen, wenn ich so argumentieren würde wie die. Insofern hoffe ich, dass wir eine Regierung bekommen, die das Ganze nochmal überdenkt und die Leute wirklich zusammenholt und man wirklich spricht miteinander, was sinnvoll ist und nicht so wie Frau Gönner und Herr Mappus während der Schlichtung, die ihre Verachtung für die Menschen des Aktionsbündnisses nur schwer unterdrücken konnten. Und das fand ich ziemlich hässlich. So geht man weder mit Bürgern um, noch mit Experten. Und da hat die Bürgerschaft in Stuttgart, hat sozusagen mit der Weisheit der vielen, das ist auch so ein schöner republikanischer Begriff, hat den Planern, die 16 Jahre lang geplant haben, wie sie behaupten, haben ihnen bewiesen, dass es Murks ist, was sie machen.
Herr Sittler, glauben Sie, dieses Projekt bzw. die Proteste gegen dieses Projekt und alles, was darum herum passiert ist, ist ein Lehrstück in Sachen politischer Macht, allerdings auch Macht der Bürger?
Es ist ein Lehrstück momentan noch von Missbrauch politischer Macht. Es ist ein Lehrstück, dass Bürger etwas erreichen können, wenn sie friedlich und, sagen wir, durchdringend dabei bleiben. Die Stiftung ist von den Bürgern erzwungen worden, nicht aus der Vernunft der Projektbefürworter. Und ich glaube, in der derzeitigen Situation hat man gemerkt, es ist doch sinnvoll, Argumenten zuzuhören und nicht zu warten, bis es schiefgegangen ist. Und das ist das, was wir gelernt haben. Was mit der Atomkraft ist, es gibt seit Jahrzehnten Leute, die sagen, das ist nicht sicher, wir sollten da vorsichtig sein. Das wurde alles vom Tisch gewischt.
Ja, Sie sprechen jetzt die Ereignisse in Japan an. Ja. Die Diskussion um die Kernkraft, die wieder eine Renaissance erlebt hat in bestimmten Kreisen. Also es gab immer schon Menschen, die wussten, dass die Kernkraft nicht viel taugt. Gehört auch Walter Sittler zu denjenigen, die dann schließlich den Atommeiler Neckar-Westheim 1 zum Stillstand gebracht haben, innerhalb der Menschenkette, innerhalb der Proteste?
Also ich habe an der Menschenkette nicht teilgenommen diesmal, weil ich in München war, beruflich. Ich hätte sonst teilgenommen, meine Frau war dabei. Ich war schon auf Menschenketten und ich bin auch jemand, der sagt, wenn man etwas technisch machen kann, von dem man eigentlich weiß, dass es unsere Kontrollmöglichkeiten übersteigt, selbst wenn es faszinierend ist, muss man es lassen. Das Wohl und die Würde der Menschen muss immer im Zentrum stehen, immer. Und nie allein der Fortschritt. Der Fortschritt allein ist nichts wert. Er ist nur was wert, wenn er uns was bringt. Mhm. Und die Kernkraft ist, um das salopp zu sagen, man hat gedacht, es ist eine eierlegende Wollmilchsau. Ja? Es spart CO2 und es ist sicher. Und wir wissen, es ist nicht sicher. Wir wissen nicht, wohin mit dem Müll. Kein Mensch weiß es, auf der ganzen Welt. Und wir übergeben unseren Nachfahren eine Hypothek, die, wenn man die uns übergeben würde, würden wir sie nicht annehmen wollen. Die Kraftwerke haben sich ja nicht geändert. Die Einstellung zur Kerntechnik, die wird sich ändern und das ist gut.
Walter Sittler ist zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur, ein Mann der klaren Worte. Und jetzt erstmal ein musikalisches Intermezzo. Sie haben sich auch drei Stücke ausgewählt für diese Sendung und da ist zunächst Van Morrison dabei, These Are The Days. Was haben Sie sich dabei gedacht?
Das ist ein ganz wichtiges Stück Musik in unserer Familie. Das ist sozusagen ein Ferienstück. Das haben die Kinder auf ihren iPods. Wenn man das auflegt bei uns, dann kommt die Zeit durch Norwegen und durch Frankreich, wie man miteinander Ferien macht zu fünft. Und das ist ein sehr warmes, sehr schönes Gefühl.
Van Morrison, These Are The Days, das sind die Tage, an denen Walter Sittler mit seiner Familie auf dem Weg in den Urlaub war, nach Frankreich, nach Schweden zum Beispiel, haben Sie gesagt. Und auch während die Musik lief, hatten Sie so ein bisschen den Eindruck gemacht auf mich, als würden Sie jetzt wieder in leichten Urlaubsgefühlen schwelgen. Es ist aber noch nicht so weit im Moment, ne?
Nein, das dauert noch eine ganze Weile. Also ich habe ein sehr volles Jahr dieses Jahr, aber es sind Zeiten frei.
Ja, viele Künstler sagen ja, Herr Sittler, mit Politik habe ich nichts am Hut und will ich auch nichts am Hut haben. Was hat Sie politisiert?
Also politisiert klingt so ein bisschen wie radikalisiert. Ich habe mich immer schon mit Politik befasst und habe das verfolgt, was passiert. Ich habe nicht eingegriffen, außer mein Wahlrecht wahrgenommen, das habe ich immer. Das halte ich auch für sehr wichtig und ich kann wirklich nur allen Leuten sagen, wenn Wahlen sind, geht hin, bitte, ja. Weil es gibt keine Alternative dazu. Nicht wählen ist auch eine Wahl. Also lieber hingehen und sagen, was los ist. In den letzten 15 Jahren hatte ich so das Gefühl, dass die Notwendigkeiten der Menschen und die Bedürfnisse, die sie brauchen, immer mehr in den Hintergrund rücken, zugunsten von einem höheren Ertrag von großen Firmen. Ich habe nichts dagegen, dass Firmen was verdienen. Die müssen was verdienen, sonst funktioniert der Laden nicht. Aber wenn man sagt 25%, dann kann ich als ganz normaler Mensch sagen, das ist völlig unrealistisch, weil irgendjemand muss das bezahlen. Und ein normaler Mittelständler rechnet mit 6-8%, wenn er ehrlich ist. Und das halte ich auch für richtig. Mehr ist nicht sinnvoll. Und seit der Zeit erleben wir, dass in Deutschland, jetzt nicht nur in Deutschland, dass das durchschnittliche Einkommen sinkt. Wir haben unendlich viele Jugendliche und Kinder, die in ärmlichen Verhältnissen aufwachsen, die nicht an dem Leben teilnehmen können. Gleichzeitig wird das öffentliche Leben immer mehr von einer glitzernden Oberfläche überzogen, die sie versuchen zu erfüllen. Der Inhalt verschwindet, ist geschrumpft auf ein kaum mehr erkennbares Kernchen. Und ich möchte, dass der Inhalt wieder über die Oberfläche siegt, so langsam. Und das dauert noch ein bisschen. Es dauert in der Politik noch eine ganze Weile, in der Gesellschaft auch. Und wenn mein Gefühl stimmt, wenn ich das beobachte, jedes Mal, wenn jemand mit einem fundierten, entspannten Inhalt kommt, sind die Menschen wahnsinnig glücklich, dass endlich jemand kommt und was sagt, das bin jetzt nicht ich, sondern andere auch. Ja?
Wir fühlen sich verstanden dann.
Fühlen sich verstanden und fühlen sich ernst genommen. Und das hat auch mit Respekt vor den Leuten zu tun. Und der Respekt bedeutet, dass man den Menschen zuhört und dass man verschiedene Lebensweisen akzeptiert und versucht, was in Amerika so schön heißt, the pursuit of happiness. Das kann man schwer übersetzen. Und in Amerika funktioniert das auch nicht dauernd, ja, also auch schlecht. Aber wir sind immer noch in einem verhältnismäßig gut sortierten Land. Es gibt sehr viel Geld da. Wir könnten für die Bildung sehr viel mehr tun, als wir tun. Und ich bin auch der Meinung, man sollte die Menschen nicht drücken, sondern heben, stützen. Das ist das, was wir in der Bildung müssen und in der ganzen Welt müssen. Und ich bin der Meinung, Menschen, die 40 Stunden arbeiten, müssen davon der Familie ernähren können. Wenn sie das nicht können, dann stimmt was mit dem System nicht.
Also, Sie votieren für den Mindestlohn, wenn ich das richtig verstanden habe. Finden Sie, Herr Sittler, es sollten mehr Künstler ihre Popularität nutzen, um sich einzusetzen und auch politisch klare Worte zu sprechen?
Das kann man so nicht sagen, weil es muss ja einem liegen. Man muss das auch wollen. Und wenn man in der...
Es muss von innen herauskommen.
Muss innen herauskommen. Und wenn man in der Kunst tätig ist, ist es... schwierig, weil das den ganzen Menschen gefangen nimmt. Und ich merke selber in den letzten 14, 15 Monaten, wie wahnsinnig anstrengend das ist und wie ich gerade mit meinen eigenen Sachen so zurechtkomme, weil mir die Zeit fehlt, mich damit zu befassen, mit meinem eigenen Beruf auch. Wir als Menschen, ist meine Meinung, wir brauchen sehr viel Zeit für unsere Sachen. Wir sollten uns die Zeit geben. Und diese übermäßige Verschnellerung macht es schwierig. Und ob das jetzt Künstler sind oder Politiker oder Unternehmer, das spielt gar keine Rolle. Die Menschen grundsätzlich sollten sich in der Politik einmischen, sei es jetzt in der Kommunalpolitik, Gemeinde, Stadt, Land, wo man sich richtig fühlt. Das ist überall gleich wichtig. Und Künstler haben, also vor allen Dingen Schauspieler und Schauspielerinnen, kriegen politisch etwas zu viel Aufmerksamkeit, wenn ich das mal so sagen darf. Bloß weil wir bekannt sind, weil wir durch die Medien bekannt werden, heißt das nicht, dass wir gleich klug sind, sondern das muss jeder für sich selber entscheiden.
Ja. Na gut, es ist ja auch ein Beruf, das haben Sie gerade angedeutet, der nicht ohne ist. Sie müssen sich mit immer neuen Themen, mit immer neuen Stoffen, mit immer neuen Figuren beschäftigen. Das duscht man ja nicht so einfach ab. Das bleibt ja auch irgendwie in einem hängen, muss man verarbeiten.
Das bleibt einem hängen, ja, das stimmt. Und was natürlich auch dazu gehört, das vergisst man manchmal. Für mich ist mein Beruf so, dass ich meine Figur, die ich spiele, ich muss sie verstehen und ich muss sie mögen. Ich muss es nicht richtig heißen, was sie tut. Mhm. Aber dadurch komme ich in die Lage, dass ich sehr, sehr viele Positionen von der menschlichen Seite her verstehen kann. Und dann gilt es daraus, für mich ist das so, eine Position für mich persönlich zu beziehen, die ich in der Öffentlichkeit dann auch vertreten will. Und da bin ich doch sehr eher zurückhaltend. Also ich möchte, dass das, was ich sage, auch so für mich so wahr ist, wie nur möglich. Und das ist das, was Helmut Schmidt auch gesagt hat, was mich sehr beeindruckt hat, wo er sagt, man muss nicht alles sagen, was man weiß, aber das, was man sagt, muss der Wahrheit entsprechen.
Das ist nach dem Motto, ja, habe ich auch mal so ähnlich gehört, man sage immer die Wahrheit, aber man sage die Wahrheit nicht immer.
Ja, genau. Ja, und das ist gut. Und daran sollten unsere politischen Vertreter sich orientieren.
Dabei wollten Sie ja eigentlich mal Medizin studieren. Warum haben Sie es nicht gemacht?
Weil ich keinen Studienplatz kriegte. So einfach war das. Ich habe wirklich lange versucht, einen zu kriegen und habe im Krankenhaus gearbeitet und fand das auch gut. Und nach 5 Jahren Wartezeit war einfach die Geduld am Ende. Das war's. Ja. Und dann hatte ich einen, aber dann wollte ich nicht mehr. Also dann hätte ich in Berlin studieren können. Wäre gut gewesen, sicher. Ich hätte es sicherlich auch in gewissem Maße gekonnt, glaube ich. Ist nicht geworden.
Dann sind Sie Schauspieler geworden. Das heißt, erstmal haben Sie die Ausbildung gemacht. Mhm. Wenn ich richtig gerechnet habe, mit 26 Jahren erst zur Schauspielschule gegangen. Das ist relativ spät.
Das ist sehr spät. Also ich war, als ich anfing, noch 25, wurde aber gleich im ersten Quartal 26. Das ist eigentlich zu spät. Die Schauspielschule in München nahm damals eigentlich nur bis 24 auf. Aber die...
Sie waren so gut, dass Sie trotzdem...
Nee, das hatte damit gar nichts zu tun. Die Sekretärin des damaligen Chefs mochte mich einfach, als ich ins Büro kam und gesagt, geben Sie es ab, das machen wir schon.
Man sollte sich immer gut mit Sekretärinnen stellen.
Überhaupt mit allen, ja.
Ja, und danach kamen dann Engagements im Nationaltheater Mannheim, dann auch bald in Stuttgart.
Also seitdem, 7 Jahre später in Stuttgart, Staatstheater.
Seitdem leben Sie ja auch in Stuttgart, haben aber dafür immer wieder Ärzte gespielt. Dr. Schmidt
immer mal wieder. Also Dr. Schmidt ist eine Lieblingsfigur von mir, weil ich natürlich die Krankenhausszene ganz gut kannte. Jetzt ist es sicher ein bisschen anders inzwischen, aber damals war die doch noch sehr ähnlich. Und das, was wir da getrieben haben, ist noch zahm im Vergleich zur Realität, kann ich Ihnen sagen. Und deswegen wusste ich das. Und deswegen hatte ich überhaupt kein Problem, einen Arzt zu spielen, der fachlich ideal ist, aber menschlich nicht ganz auf der Höhe. Ja?
Jetzt kommen Sie aus einer Familie. Ihr Vater war Literaturprofessor, Ihre Mutter Lehrerin. Ihr Vater ist früh gestorben. Sie sind auch in Chicago geboren und dann mit der ganzen Familie irgendwann in den 50er Jahren nach Deutschland zurückgezogen. 7 Geschwister haben Sie noch. Sie sind das Nesthäkchen. Prägt Sie das? Hat Sie das Ihr Leben geprägt? Ja, und merken Sie heute noch was davon?
Ja, ich merke sehr viel davon. Das prägt natürlich schon. Wenn man zu 10 ist in der Familie, dann weiß man, dass jeder seinen Platz braucht und dann ist man ein bisschen lässiger mit dem, was man glaubt, brauchen zu müssen, sondern das passt schon irgendwie. Hauptsache, wir kommen durch und wir haben genug und man muss auch schauen, wo man bleibt. Das ist als Jüngster nicht ganz so einfach. Wenn ich ein Mädchen geworden wäre, wäre es vielleicht einfacher gewesen in der Familie, aber man wird halt einfach mitgenommen und muss manchmal Sachen mitmachen, die man noch nicht kann, weil halt die Älteren das wollen. Aber ich war aufgehoben. Und ich weiß um die Qualität einer Gemeinschaft und was eine Gemeinschaft machen kann, weil 10 Leute, die gut miteinander sind, sind, würde ich sagen, 10-mal besser als 10 Einzelne. Das ist meine Erfahrung und meine Frau hat das auch, die ist auch aus einer großen Familie. Und in meinem Leben ist es so, ich bin immer der Jüngste gewesen. das ist durchgehend. Und auch heute noch bin ich dann erschüttert, wenn ich am Drehort bin und denke, oh Gott, ich bin ja der Älteste. Ach du lieber.
Die Rolle kennen Sie gar nicht.
Die Rolle kenne ich gar nicht. Ich weiß inzwischen, wie das geht einigermaßen, aber ich muss jedes Mal sagen, ich bin der Älteste. Was ich mache, da schauen die Jüngeren hin. Die sind doch ganz klar, nee, die sind inzwischen 38, 40, sind erwachsene Leute, ja. Also die Rolle des Ältesten muss ich mir jedes Mal neu aneignen.
Haben Sie das denn früher auch so gemacht, dass Sie als Jüngster, der Sie immer waren, zu den Älteren geschaut haben? Wie machen die das denn?
Ich habe sehr viel auf die Älteren geschaut und hatte dadurch auch immer das Gefühl, das ist auch nie weggegangen, das, was die machen, ist auf jeden Fall wichtiger und richtiger als das, was ich mache. Weil natürlich haben meine großen Geschwister Sachen angestellt, wo meine Probleme klein wurden. Zwangsläufig. Also wenn mein großer Bruder ein Auto mitgenommen hat, was er getan hat in Amerika, ist das nicht ganz so schlimm wie hier, weil das Auto nicht so ein Fetisch ist, dann war das schlimmer, als wenn ich, sagen wir mal, mein Taschenmesser verloren hatte. Und ich habe dadurch natürlich auch mitbekommen, was an doch erheblichen Fehlern meine großen Geschwister gemacht haben, wie alle, jeder macht Fehler. Und das hat natürlich auch mein Leben geprägt, dass ich vielleicht dreimal überlege, bevor ich was mache. Und ich sage, ich weiß, wie das geht, zack, und dann vor die Wand laufen. Ja. Das ist mir schon auch passiert, aber selten.
Das heißt, diese Fehler haben Sie nicht gemacht, dafür haben Sie andere.
Ich habe andere gemacht, ja.
Ja, so nach oben schauen, der Älteste in Ihrer Familie war ja dann Ihr Vater, früh gestorben ist er, sagten Sie. Und er war NSDAP-Mitglied.
Ja.
Wurde das in Ihrer Familie thematisiert?
Wenig. Zu wenig für mein Gefühl. Ich war, als mein Vater starb, war ich gerade mal 22, war viel von zu Hause weg, weil ich im Internat war, hatte nicht mit ihm geredet drüber, mit meiner Mutter auch nicht. Ich habe mich in der Schule sehr viel mit der Zeit befasst, weil ich das gerne wissen wollte, was los ist. Und durch den Film im ZDF, Auf den Spuren der Ahnen, habe ich Informationen bekommen, die ich vorher nicht hatte, habe Briefe lesen können, die im Archiv in Berlin sind. Und kann meinen Vater sehr viel besser verstehen jetzt, aber geredet haben wir nicht und das ist sehr schade. Und ich persönlich, ich habe nicht seine Vergangenheit, ich habe einfach auch Glück gehabt, aber möchte gerne, wenn meine Kinder mich fragen, einfach sprechen, wenn was wäre. Und auch eingestehen, wenn ich sage, es war einfach falsch, ja. Weiß ich jetzt. Man kann es sich wieder gut machen, aber man kann es anschauen. Und es sozusagen, wie die Psychoanalytiker sagen, es sublimieren, es sozusagen als Teil seiner Persönlichkeit akzeptieren, ohne dass es einen belastet.
Hatten Sie jemals die Idee, weil Sie ja in den USA, in Chicago geboren sind, auch die amerikanische Staatsbürgerschaft haben, in die USA zu gehen und dort zu leben, dort zu arbeiten?
Nein, nie, komischerweise.
Warum nicht?
Ich kann es nicht genau sagen. Ich bin ja mit 6 hier rübergekommen, habe die gesamte Schulzeit hier gemacht. Ich bin sozusagen in Deutschland sozialisiert, sehr viel in Bayern. Wir haben auch in Hessen gelebt und jetzt in Baden-Württemberg. Kann es nicht sagen. Vielleicht bin ich auch nicht so ein mutiger Weltreisender. Das kann gut sein. Also ich bin nicht einer, der sagt, ich muss die Welt erobern.
Ja.
Ich muss nicht die Welt erobern. Das können andere machen.
Hat das vielleicht auch damit zu tun, dass Sie, hatten Sie eben schon angedeutet, in sehr vielen Internaten waren, sehr oft umgezogen sind, also dass ja doch in Ihrem Kinderleben auch eine gewisse Unruhe immer war.
Ja, es war eine sehr, sehr große Unruhe und ich habe auch, wenn man mich fragt, wo ist meine Heimat, sage ich ja, da, wo meine Familie ist, ja. Und wenn die in Timbuktu ist, dann ist es eben dort, ja. Ich beneide meine Frau drum, die das hat, die ja in Furtwangen geboren und aufgewachsen, zwar nur 17 Jahre dort gewesen ist, aber sie weiß, das sind die Wurzeln, das habe ich nicht.
Ja.
Und vielleicht bin ich seit 22 Jahren mit meiner Familie in Stuttgart und bin so nah an der Heimat, wie ich es mir vorstellen kann. Ja.
Ja, da haben Sie ja das, was Ihnen früher gefehlt hat, im Grunde nachgeholt. Wenn Sie so lange in einer Stadt sind, was ja ungewöhnlich ist, auch für Schauspieler.
Schauspieler ist sehr ungewöhnlich. Ich kann mir trotzdem, wenn ich denke, ich sollte für immer da bleiben, weiß ich nicht, ob wir das tun. Weiß es nicht.
Der Gedanke, für immer irgendwo sein?
Für immer irgendwo sein, der ist erschreckend ein bisschen für mich.
Kann ich nachvollziehen. Auch wenn man es dann vielleicht doch macht.
Ja, auch doch macht. Und das ist dann
aber
auch
so
gut.
In der Planung ist es erschreckend. Ja. Ein bisschen.
Es ist auch wichtig, dass die Freunde da sind, weil ich brauche das Gegenüber. Ich bin kein Alleinleber. Also ich bin keiner, der sagt, ich weiß, wie es ist und ich weiß es, sondern ich brauche die Reaktion von Gegenüber, wie im Theater eben auch. Mhm. Verstehen die das, was wir reden? Sind die auf dem Weg? Ist ihre Fantasie in Gang? Weil wenn die Fantasie in Gang kommt im Theater, das ist das Beste, was es gibt. Das ist das, was ich möchte.
Und jetzt geben Sie Ihren Kindern, Sie haben 3 erwachsene Kinder,
muss man sagen. Ja, meine Frau und ich, wir haben 3 erwachsene Kinder, ja. 25, 24 und bald 22, also groß.
Die haben ja dann immer an einem Ort gelebt. Also das ist im Grunde das Kontrastprogramm zu ihrer eigenen Kindheit dann.
Komplett, ja. Mhm. Ja, und wenn es nach mir gegangen wäre, wären wir auch Mitte der 90er Jahre aus Stuttgart weggezogen. Aber meine Frau wollte das nicht, die Kinder auch nicht. Und das war nun eindeutig die Mehrheit, ja.
Wo wollten Sie denn hinziehen?
Ich wäre wahrscheinlich nach Hamburg gezogen, weil ich habe da viel gearbeitet und es ist eine große Stadt. Aber meine Frau hatte ihre Arbeit in Ludwigsburg und das war gut, dass wir nicht umgezogen sind. Das war alles richtig so.
Mhm. Musik Nummer 2 ist jetzt an der Reihe. Why Worry? Irgendwie passt das. Sie strahlen so eine Gelassenheit aus, die einem, zumindest habe ich den Eindruck, so vermitteln, die Dinge können noch so schlecht sein, ich kann auch schimpfen, ich kann mich aufregen, aber im Grunde gibt es da so eine innere Ruhe in Ihnen. Ist das nur mein Eindruck oder ist das wirklich so?
Das ist größtenteils wirklich so, ja. Ich habe einfach auch ein bisschen Glück gehabt, dass das so ist. Ich habe mich auch immer darum bemüht, das zu bekommen und die Welt so anzuschauen, wie sie ist und nicht daran zu verzweifeln, weil das nützt nichts.
Ist das der Grund, warum Sie diese Musik ausgesucht haben?
Nein, die ist ja auch einfach ein Teil der Familienmusik sozusagen. Deswegen ist es da.
Why Worry? Dire Straits, ein Wunsch von Walter Sittler, heute zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Mein Name ist Karin Röder. Sie haben eben, während die Musik lief, gesagt, Herr Sittler, wir sind dazu da, um es uns gegenseitig gut zu machen. Und damit das gelingt, dazu brauchen wir eine gewisse Grundlage, eine gewisse ethische Grundlage. Was meinen Sie damit?
Das sind Ideen und Gedanken, nach denen wir unsere Handlung orientieren können, damit wir das überhaupt einordnen können, was wir machen. Und wenn man sagt, wir sind hier, um uns das Leben gegenseitig leicht zu machen, um die Menschen die Möglichkeiten zu geben, das zu erfüllen, was sie eigentlich sind, die Befriedigung aus einem erfüllten Leben zu bekommen und nicht sie zu drücken. Wenn man das als Grundlage hat, kann man sämtliche Handlungen danach ausrichten und sagen, das bringt uns was, das bringt uns nichts. Man weiß das nicht immer, deswegen brauchen wir sehr viel Diskussion, weil ich weiß auch nicht alles. Und manchmal wissen andere sehr viel mehr und dann einigt man sich auf einen Kompromiss und das macht man dann.
Glauben Sie, es bedarf dazu auch ein paar politischer Grundsätze oder vielleicht auch sogar religiöser Haltungen?
Ich würde, man findet in allen Religionen Haltungen, die das befürworten, wenn man es genau anschaut. Ich würde mich nicht auf eine kaprizieren, weil in der Politik sollte man das außen vor lassen.
Würden Sie sich denn auf eine Partei einlassen oder sind Sie sogar Mitglied?
Ich bin nicht in einer Partei, ich bin in der einzigen Partei, die immer da ist und das sind die Bürger. Und deswegen müssen die das größte Gewicht haben und nicht das geringste, wie es bei uns im Moment der Fall ist. Staaten vergehen, Verfassungen vergehen, Gesetze vergehen, Parteien vergehen, die Bürger nie. Das Volk ist immer da. Und da fühle ich mich gut aufgehoben und dafür werde ich auch, solange ich bei Verstand bin, streiten, dass die ihre Rechte bekommen, die sie jetzt noch nicht in dem Umfang haben, wie ich glaube, dass sie es haben. Und wenn es so Menschen gibt, wie zum Beispiel Dr. Hans-Joachim Vogel ist einer von denen, die haben eine politische Ethik, nach denen sie ihre Entscheidungen ausrichten und nach denen sie auch diskutieren können und nicht nur nach Machterhalt, weil Machterhalt ist kein Wert an sich, es ist nichts wert. Und wenn man die Menschen in das Zentrum stellt, dabei geht es nicht nur um den armen Bürger, sondern es geht auch um die Wirtschaft, um den Mittelstand, dass sie das bekommen, was sie brauchen. Und wenn man weiß, dass die Erreichung eines besseren Zustandes für alle eine unglaubliche Befriedigung ist, die sie mit Geld gar nicht bezahlen können.
Wieso gehen Sie nicht in die Politik?
Ich möchte gerne auf der Seite der Bürger bleiben. Da fühle ich mich wohl und da fühle ich mich richtig, weil ich versuche immer zu verstehen, was das Gegenüber antreibt. Das müssen die Politiker auch, aber die müssen dann ihren Standpunkt vertreten. Ich kann mich allein auf die Bürger beziehen und das gefällt mir. Da fühle ich mich wohl. Also wenn Sie mich fragen, welche Position in der Politik wäre gut, nur eine überparteiliche und da gibt es aber nur eine einzige. Und die ist ja schon besetzt.
Stimmt. Hans-Joachim Vogel haben Sie eben erwähnt, war ja früher auch Oberbürgermeister von München. Später
da war ich eben mit 8 Jahren in München und Er war mein erster Oberbürgermeister in Deutschland.
Ja, also der hat Sie heute wieder eingeholt, insofern er Sie gebeten hat, einer Initiative beizutreten. Gegen das Vergessen.
Gegen Vergessen für Demokratie e.V. Die gibt es schon eine ganze Reihe von Jahren, also viele. Dr. Hans-Joachim Gauck ist dort der Vorsitzende im Moment. Es geht darum, dass man aus der Vergangenheit lernt, die Vergangenheit genau anschaut, ohne Vorurteile, auch nicht verurteilen, noch sonst etwas, um dann für die Zukunft zu lernen, damit wir wissen, wo wir sind, wer wir sind, warum machen wir Dinge, warum gehen Dinge so schief. Und das gefällt mir sehr gut. Das hat natürlich auch mit der Beschäftigung mit Kästner zu tun, der auch sagt, wir müssen die Vergangenheit anschauen, um die Zukunft gestalten zu können. Und das, glaube ich, ist ein Grundsatz, der sehr wichtig ist. Und auch da geht es nicht darum, in Sack und Asche zu gehen, sondern aufrecht anzuschauen, was passiert ist.
Kästner, Sie sind seit einigen Jahren, ich glaube seit 2004, mit Kästner-Programmen inklusive Musikensemble unterwegs. Auf den ersten Blick haben Sie gar keine Gemeinsamkeit mit Erich Kästner. Sie sind Schauspieler, er Journalist, später Schriftsteller. Sie haben noch 7 Geschwister, er war Einzelkind. Sie sind ein Familienmensch, das hatten Sie eben schon ein paar Mal angedeutet. Kästner hatte allenfalls einige Frauenbeziehungen und war offensichtlich
ein Muttersöhnchen.
Ja, ich wollte es nicht so. Was ist dran an diesem Kästner, dass Sie ihm so viel Zeit, auch so viel Arbeitszeit widmen?
Es ist die Klarheit des Denkens, ja, das ist die Benutzung der deutschen Sprache, die wahnsinnig schön ist. Sie ist einfach, aber reich. Also sie ist nicht simpel und je öfter Sie sich damit befassen, desto mehr Ebenen öffnen sich. Und das macht für mich gute Literatur aus. Und da gibt es eine ganze Reihe neben Kästner. Und Kästner ist merkwürdigerweise auch in seinem Roman, in seinem autobiografischen Roman, für die Bühne geeignet, weil er eine große Zuneigung zu den Menschen empfindet, aber nicht kitschig. Also er beschreibt die Schwächen ganz klar, aber nicht verurteilend. Und er
hat was Kabarettistisches auch.
Kabarettistisch hat er auch in der Lyrik, die im zweiten Abend sehr viel vorkommt. Und er hat, ja, er war ja gerade mal 34, als er nicht mehr schreiben durfte, hat das ganze Dritte Reich erlebt, hat auch gesagt, ich muss bleiben, damit ich beschreiben kann, was hier passiert, und ist auch letztlich einer der wenigen, der das konnte. Sehr beeindruckend auch. Es hat ihm später sehr geschadet, weil man dachte, er muss ja mindestens mitgemacht haben, damit er da irgendwie bleiben kann. Stimmt nicht, aber das ist eine ganz andere Diskussion. Und das Faszinierende daran ist, obwohl er Einzelkind ist und man denken könnte, er sei egozentrisch, ist er das überhaupt nicht. Er ist ein sehr genauer Betrachter der Wirklichkeit und deswegen sind viele seiner Dinge, nicht alle, manche sind zeitgebunden, sind einfach gültig.
Vielleicht auch genau deswegen, weil
möglicherweise
er den Kopf frei hat für diese.
Und ich bin auch doppelt so groß wie er, war ja ganz klein. Ja? dass er sich selber nicht so wichtig nimmt. Einen großen Humor mit sich selber und mit den Menschen. Das gefällt mir.
Ja, ich finde es immer ein bisschen schade, dass die meisten auch heutzutage noch Erich Kästner hauptsächlich als Kinderbuchautor wahrnehmen. Also
genau,
nichts gegen
das
Kinderbücher.
Ändern wir gerade. Und unsere Stücke schon über 250 Mal gespielt und wir werden die nächsten 3-4 Jahre im Winter immer noch unterwegs sein. Es läuft sehr, sehr gut. Die Menschen kommen alle.
Kann ich bestätigen. Ich war vor ausverkauftem Haus in Mainz.
Ja, in einer Doppelvorstellung
sogar.
Und das ist gut so, damit das Bild sich ändert, damit man weiß, da ist noch sehr viel mehr.
Ja, und dann machen Sie zwischendurch auch immer wieder Fernsehen, stehen auf der Theaterbühne, Scheidung für Fortgeschrittene hieß mal so ein Film. Auch
mit
wieder
der Marile,
so,
ja genau.
Ja, mit der Marile Milovic, auch wieder so ein kleiner Gegensatz zu Ihrem eigenen Leben, denn Sie führen seit 26 Jahren, glaube ich, inzwischen.
Ne? Wir hatten letztes Jahr Silberhochzeit, ja.
Und war eine sehr schön, Ehe ohne Skandale, wo gibt's das noch, gerade in diesem Business? Haben Sie ein Geheimrezept?
Nein, wenn ich es sagen würde, wäre es ja nicht mehr geheim. Das behalten wir schon für uns. Nein, das hängt auch damit zusammen, glaube ich, dass wir beide aus großen Familien kommen. Gänzlich unterschiedliche Familien, aber dass uns das wichtig ist. Und wir haben uns zusammengetan, da waren wir auch nicht mehr 22. Ich war also über 30, als ich die Sigrid kennenlernte. Sie war 29 und hatten schon gemerkt, dass es mehr gibt als das, was ich selber will. Sondern man muss den anderen schon so nehmen, wie er ist. Und das tut sie und das tue ich auch, soweit ich das kann. Und das ist das Faszinierende, dass es jemand gibt, der Ja sagt und Ja meint und nicht Ja vielleicht. Und das ist etwas, was wenig gelingt in unserer derzeitigen Gesellschaft, weil wenn man Ja sagt, ist man angreifbar, wenn man Nein sagt, nicht. Man kann immer sagen, du findest die Musik gut, was bist du für ein Blödmann, ja? Also Stefan Raab-mäßig, der übrigens ein ganz kluger Mann ist, aber in seiner Sendung mag ich persönlich nicht so. Und die Sigrid ist jemand, die sagt Ja und meint Ja. Das ist überwältigend, klar.
Also ihr besseres Ich.
Wie auch immer. Aber
oder
das,
ein ergänzendes
ja. Ich. Und das ist verführerisch, ja. Und ich, natürlich kann man sagen, ja, aber du hast dann nur das. Ja, aber wenn man so lange beieinander ist, dann passieren Dinge, die andere gar nicht mitbekommen können, weil sie zu schnell aufhören. Ja. Und es gab nie die Situation, wo ich sagte, jetzt will ich nicht mehr, nie.
Nee, Sie haben ja mit Ihrer Frau, die auch Choreografin und Dokumentarfilmerin ist, schon gemeinsame Filme gemacht und sogar eine gemeinsame Dokumentarfilmfirma gegründet.
Ja.
Also, und das nach so vielen Jahren. Mehr Gemeinsamkeit kann es ja kaum noch geben.
Es wird immer mehr, wenn man lang genug beieinander bleibt. Das ist das Faszinierende. Man weiß nicht, was passiert und das ist schön. Und natürlich, es hat auch damit zu tun, dass man sich gegenseitig respektiert und nicht sagt, du gehörst mir. Sie gehört mir nicht, sie gehört sich selbst. Und wir leben zusammen und das wollen wir weitermachen.
Ja, und das vielfältige Engagement, das Sie auch beide haben, also diesen Film Lisette und ihre Kinder, da ging es, glaube ich, um eine Erzieherin, die auch bei ihren eigenen Kindern eine Rolle gespielt hat.
Es geht um die Kindergärtnerin, die viele Jahre einen kleinen Kindergarten hatte, einen privat geführten Kindergarten. Und wir haben dann gesagt, wir müssen diese Art Kinder in Ruhe älter und erwachsener werden zu lassen, muss man dokumentieren, weil das ohne Druck geht, mit einem großen Respekt, aber nicht, ihr dürft machen, was ihr wollt, überhaupt nicht. Und die fühlen sich aufgehoben und unsere Kinder sagen heute zum Beispiel, wir haben das Gefühl, wir waren den ganzen Tag dort. Dabei war der immer nur von 9:30 bis 1:30. Weil es so intensiv war und weil sie eine klare Sicht hat darauf, was Kinder in dem Alter wirklich brauchen, um selbstbewusste Kinder zu werden.
Was ist das?
Erstens, sie müssen spielen, wirklich spielen dürfen, sie müssen Rollenspiele machen dürfen. Man muss sie nicht zwingen, Sachen zu lernen, damit die Eltern glücklich sind. Die Lisette sagt zum Beispiel, natürlich malen wir viel, aber wir malen nicht die Bilder, die sie sehen wollen, sondern die Kinder malen das, was sie malen können. Und das ist irrsinnig, wenn man das lässt. Ja? Also man kriegt nicht Maikäfer auf dem Baum, auch manchmal, aber man kriegt wahnsinniges Zeug. Und die Hinwendung an die Kinder zu sagen, nicht die müssen lernen, was wir wollen, was sie lernen, sondern wo haben sie Schwierigkeiten in der Gruppe? Was ist ihr Problem, sich zu integrieren? Haben sie Freunde? Und wenn sie keine haben, wie kriegt man das hin? Weil die Integration in die Gruppe und auch der Schutz, das kommt dann von alleine merkwürdigerweise, der Schutz der Schwachen, das kommt dann durch. Und ein Beispiel ist, sie geht jede Woche mit den Kindern schwimmen, immer, Sommer und Winter. Im Sommer im Freibad, im Winter ins Hallenbad, einmal in der Woche. Es gibt aber keinen Schwimmunterricht, weil sie sagt, die Kinder sollen spielen und am Ende können alle schwimmen. Das ist etwas, was man gar nicht will. Ja, weil einer kann es und der andere zeigt es dann dem. Und sie hat eine ganz klare Regel. Kinder, die schwimmen können, müssen keine Schwimmflügelchen mehr tragen. Das ist die einzige Regel. Und es funktioniert. Sie hat ein großes Vertrauen in die Kinder. Kein Misstrauen, sondern ein Vertrauen. Und sie muss nicht dauernd die Leistung, sie evaluiert nicht die Leistung, sondern sie guckt genau, wo ist das Kind jetzt? Das meine ich mit Respekt. Wo sie sieht, was ist mit dem, jedem Einzelnen. Jedes Kind ist anders. Und sie sagt auch, ich nehme die Kinder, wie sie sind. Und ich mache mit dem, was da ist. Und nicht mit dem, was ich glaube, was Kinder können müssen. Die müssen nicht Chinesisch können, wenn sie 6 sind. Die lernen alles, wenn man sie lässt.
Ja, ja, die Tigermutter und so weiter.
Ja, genau.
Und Sie, Herr Sittler, haben gerade gesagt, interessanterweise, ja, die Kinder sollen spielen können. Die sollen richtig spielen können, nämlich auch Rollen spielen können. Ja. Also sich in verschiedenen Rollen ausprobieren können. Ja. Sie machen das ja immer noch. Als Schauspieler ist das so eine Form der verlängerten Kindheit?
Als verlängerte Kindheit will ich nicht sagen, weil es noch doch ernst wird. Aber dieses Spielen dürfen und spielen können und auch noch dafür Geld zu bekommen, ist ganz großartig, weil die Kinder, die verarbeiten Erlebnisse im Rollenspiel. Und ich glaube, also was mich fasziniert hat an der Schule, wo unsere beiden Mädchen waren, die eine nur zur Hälfte, die andere ganz, katholisches Mädchengymnasium in Stuttgart, da sagte die Schwester Iris, wir spielen ganz viel Theater. Ich natürlich, oh, wie schön. Sie sagte, ja, aber wissen Sie, warum wir das machen? Wir wollen selbstbewusste, starke Frauen haben an dieser Mädchenschule. Und wir haben oft genug erlebt, dass Mädchen nur das Abitur geschafft haben, weil sie in der 11. intensiv Theater spielen durften, sich selbst erfahren, die Gruppenerfahrung machen, die Erfahrung, dass man zusammen mehr erreicht als alleine. Und das ist etwas, was uns fehlt, weil die gesamte Gruppenerfahrung, sowohl im Sport als in der Kunst, als in der Musik, das sind die Fächer, die als erstes gestrichen werden. Da haben dann Kinder oft nur eine Stunde Sport in der Woche. Sind wir wahnsinnig geworden. Ich finde, dass unser Bildungssystem, was nur auf eine pseudo-objektive Weise versucht, Bildung evaluieren zu können, ist der gänzlich falsche Weg. Wir verbauen uns die Zukunft damit.
Das sagt der Schauspieler Walter Sittler. Gemeinsam sind wir stärker, sinngemäß. Und Sie setzen sich auch ein für andere Stellen, die mit Kindern zu tun haben. Für COPRA, das ist eine Beratungsstelle gegen sexuelle Gewalt an Kindern. Sie unterstützen das Kinderhospiz Bethel. Und trotzdem müssen Sie ja auch noch irgendwie Ihren Beruf machen. Ein aktuelles Stück, mit dem Sie im Herbst wieder auf der Bühne stehen, mit dem Sie schon auf Tournee waren, auch in München gespielt haben, in anderen Städten gespielt haben, Gut gegen Nordwind. Und da geht es um einen Mann, der im Internet eine Frau ja aufreißt, will ich nicht sagen, aber kennenlernt und sie sich warm hält und eine Beziehung zu ihr
beginnt. Also es geht ein bisschen anders. Also die Frau schreibt eine Mail und die wird fehlgeleitet, weil sie einen Buchstaben verwechselt hat. Dadurch lernt sie den Mann kennen. Der Mann schickt zurück, sagt, ich bin das nicht. Aber durch die Art, wie die miteinander umgehen, entwickelt sich eine Beziehung und die Fantasie kommt in Gang und jeder hat so sein Bild vom anderen und die verlieben sich dann. Das ist ein Vorgang, den gibt es schon immer, nicht nur seit E-Mail. Das gibt es in Briefen, das gibt es über Telefon. Und wir haben auch Leute, die sind 70, 80, die kommen nach der Forschung und sagen, ich habe genau das erlebt. Und deswegen ist es ein zeitenübergreifendes Stück, auch wenn es mit moderner Technik zu tun hat.
Nur das Medium ist ein anderes.
Das Medium ist ein anderes, aber wir lesen nicht auch vor Computern, sondern es wird natürlich gespielt. Sonst ist es, weil lesen können sie ja selber, das müssen wir nicht. Und das ist auch ein Lehrstück über menschliche Beziehungstragödien ein bisschen, weil man sich dann an der Fantasie orientiert und nicht an dem, was der andere ist. Und deswegen, wenn man mich fragt, es wird immer wieder gefragt nach Traumfrauen, ich sage, ich gucke die richtigen an. Das gefällt mir besser.
Das ist eine gute Antwort. Sie sagen, weil man sich an der Fantasie orientiert, ist das denn nicht zunächst immer so in jeder Beziehung, dass man durch die rosarote Brille das sieht, was man sehen will, beziehungsweise das Negative ausklammert und nur das.
Ja, und das ist das, was leicht passiert, weil man dann diese romantische Vorstellung hat der Prinzessin oder des Prinzen, den man selber nicht ist, der die andere auch nicht sein kann, nicht werden wird. Und das Kunststück besteht darin, das Gegenüber zu nehmen, wie es ist, so wie man sich selber nehmen muss, wie man ist, mit allem Guten und Schlechten. Und ich bin sehr dafür, dass man Ideale hat, aber man muss sie immer wieder in Frage stellen, ständig in Frage stellen. Sonst wird man ein Radikaler und ich halte nicht viel von Radikalität.
Gut gegen Nordwind heißt das Stück. Ab Herbst sind Sie damit wieder auf Tournee, Herr Sittler. Gut gegen Nordwind. Und ein guter Berater in allen Lebenslagen ist der Schauspieler Walter Sittler. Doch, davon konnten wir uns jetzt im Laufe dieses Gesprächs überzeugen. Vielen Dank, dass Sie da waren. Hat mich sehr gefreut.
Danke auch.
Es gibt noch einen Musikwunsch, der steht aus. Sie hatten sich gewünscht?
Beethoven?
Ja.
Fünfte? Den ersten oder Sie haben den Sturm genommen. Gut, die fünfte wäre auch gut. Beethoven, wenn man das richtig spielt, das ist Revolutionsmusik. Das ist nicht wolkige, Karajan-mäßige, ausgedehntes Zeug. Das ist Revolutionsmusik, die Leute aufrüttelt. Und das ist eine der Aufnahmen, wo man das hört.
Es ist der vierte Satz mit dem Übergang zum fünften Satz. Also erst Sturm, Gewitter und dann kommt der Hirtengesang. Und Sie hatten sich eine Aufnahme mit dem Radiosinfonieorchester Stuttgart gewünscht.
Mit Sir Roger Norrington, ja. Weil er genau das tut. Er nimmt den Schmalz weg. Er nimmt dieses Pseudomystische weg, sondern spielt es so, wie es gedacht ist. Klar, radikal und mit einer großen Amplitude gefühlsmäßig.
So wie Sie.
Dankeschön.
Walter Sittler, vielen Dank. Mein Name ist Karin Röder.
HR2 Kultur ermöglicht durch Ihre Gebühren.